Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 17 bis 19. 1. Timotheus, Kapitel 6, Abvers 17. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der römische Kaiser Vespasian, prägte einmal den Satz, Geld stinkt nicht. Kaiser Vespasian überlegte sich nämlich eines Tages, wie er weiteres Geld für seine Staatskasse bekommen könnte. Und irgendwann kam er auf eine brillante Idee. In Rom gab es nämlich damals viele öffentliche Toiletten und der Urin, der dort gesammelt wurde, wurde von den Gerbern für ihre Arbeit gebraucht. Und so dachte er sich, lasst uns doch einfach den öffentlichen Toilettengang besteuern. Als sein Sohn und Nachfolger Titus das hörte, war er so entsetzt, dass er der Überlieferung nach zu seinem Vater rannte und sagte, das kannst du doch nicht machen. Daraufhin soll ihm der Vater Geld unter die Nase gehalten haben und gesagt haben, Geld stinkt nicht. Dieser Satz ist zum geflügelten Wort geworden. Er bedeutet nämlich so viel wie Hauptsache Geld, woher es kommt, ist nicht so wichtig. Sollte vielleicht nicht gerade illegal sein, nicht gerade gestohlen sein, aber die Herkunft kann durchaus zweifelhaft sein, egal, Hauptsache Geld, der Rest ist nicht so wichtig. Die Bibel lehrt etwas radikal anderes. Die Bibel möchte in allen Bereichen unseres Lebens Aufrichtigkeit im Umgang mit Geld. Geld und Besitz, das haben wir immer wieder gehört, ist etwas sehr Gutes, weil Gott es geschaffen hat und weil er es dir geschenkt hat. Und es ist gleichzeitig etwas sehr Gefährliches, weil es dich ganz schnell zur Sünde verführt. Zu Geiz, zu Betrug, zu Unehrlichkeit, zu Verschwendung und vor allem immer wieder, das werden wir heute sehen, zu Götzendienst. Der entscheidende Satz lautet, der sich durch unsere Predigtreihe zieht, entweder du betest Gott an, entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Gott mit deinem Geld anzubeten, ist das Geben. Wir haben in den letzten beiden Predigten uns damit beschäftigt. Einmal aus dem Alten Testament mit dem Zehnten und letzten Sonntag dann Prinzipien aus dem Neuen Testament. Da hatten wir das Stichwort überfließendes Geben. Aber Gott mit deinem Geld anzubeten, das bedeutet nicht nur zu spenden oder den Zehnten zu geben. Gott hat dir ja nicht nur, sagen wir, 10% deines Geldes gegeben, sondern alles. Und deswegen hat Gott auch den Anspruch auf all dein Geld. Er möchte, dass du mit all deinem Geld, mit 100% Gott anbetest, mit allem, was du hast. Und das bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt alles weggeben sollst. Das brauchst du nicht, das geht auch gar nicht, darum geht es auch nicht. Im Gegenteil, geben und spenden gehört zur Anbetung mit deinem Geld dazu. Das ist ein wichtiger Teil. Aber es ist längst nicht alles, wie du Gott mit deinem Geld anbetest. Und deswegen wollen wir uns heute in dieser Predigt ganz konkret mit der Frage beschäftigen, wie können wir jetzt ganz konkret, ganz praktisch Gott mit all unserem Geld und unserem ganzen Besitz anbeten. Wie sieht das praktisch, wie sieht das ganz konkret in unserem Leben aus? Darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Und das Thema lautet, mit deinem Geld Gott praktisch anbeten. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens, sorge mit deinem Geld vor, aber vertraue nicht darauf. Zweitens, genieße mit deinem Geld, aber vergöttere es nicht. Und drittens, tue Gutes mit deinem Geld, aber verweltliche nicht. Mit deinem Geld Gott praktisch anbeten, Sorge mit deinem Geld vor, aber vertraue nicht darauf. Genieße mit deinem Geld, aber vergöttere es nicht. Tue Gutes mit deinem Geld, aber verweltliche nicht. Und dieser Abschnitt, den wir jetzt gerade gelesen haben, der steht ganz am Ende des ersten Timotheusbriefs. Und Paulus hatte schon vorher am Anfang von Kapitel 6 über Geld gesprochen. In den Versen 6 bis 11 ging es über dieses Thema. Boris hat vor einigen Wochen auch darüber gepredigt. Und jetzt scheint Paulus mit seinem Brief zu Ende zu sein. Ab Vers 12 setzt er so ein bisschen zur Landung an, er ermutigt Timotheus und dann lobt er Gott. Ihr könnt reinschauen, wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, direkt vor unserem Abschnitt Vers 15. Da geht es um die Erscheinung, also das zweite Kommen von Jesus. Dann sagt er in Vers 15, welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ende, würde man denken. Aber dann doch nicht. Paulus ist noch gar nicht fertig mit seinem Brief. Noch 5 Verse fügt er hinzu. Und in 3 dieser 5 Verse spricht er noch einmal über Geld. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum macht er das? Warum kommt er noch einmal auf dieses Thema zurück? Aber eins ist sicher, was auch immer der Grund ist, der Heilige Geist möchte, dass wir noch einmal, damals Timotheus und heute wir, über dieses Thema nachdenken, weil es so zentral, weil es so wichtig in unserem Leben ist. Und er hat jetzt auch einen anderen Fokus als vorher in den Versen 6 bis 11. In Versen 6 bis 11 ging es um Leute, die reich werden wollen. Davor warnt er. Versuche nicht, reich zu werden. Jetzt in unserem Abschnitt ab Vers 17 geht es um Menschen, die reich sind. Vers 17 geht so los. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott. Leute, die Geld haben, die stehen in der Gefahr, auf ihr Geld zu vertrauen, auf ihr Geld zu hoffen. Und das ist nicht gut, denn wenn du das tust, wenn du auf dein Geld hoffst oder darauf vertraust, dann ist das eine Form des Götzendienstes. Denn worauf du hoffst, worauf du vertraust, worauf du dein Leben baust, das ist dein Gott oder dein Götze. Und jetzt könnte man ja denken, okay, ich soll also nicht auf Geld vertrauen. Mein Sparbuch, meine Altersvorsorge, meine Versicherung, muss ich das jetzt alles abschaffen? Und die kurze Antwort lautet nein. Denn wir werden jetzt gleich sehen, die Bibel möchte, dass du auch mit deinem Geld bewusst vorsorgst. Aber gleichzeitig verbietet sie dir, auf dein Geld zu vertrauen. Vorsorge ja, Vertrauen nein, mein erster Punkt. Sorge mit deinem Geld vor, aber vertraue nicht darauf. Es gibt verschiedene Ereignisse, für die wir als Menschen finanziell vorsorgen. Und die Bibel zeigt uns, dass Vorsorge etwas Gutes und sehr Biblisches ist. Das ist nicht Paulus Thema hier, aber in den Sprüchen wird zum Beispiel der gelobt, der immer einen Vorrat an Nahrungsmitteln im Haus hat. Oder in Sprüche 31 wird die Frau gelobt, die das Haus für den Winter vorbereitet und vorausschauend das Geld verwaltet. Vorsorge ist biblisch gesehen etwas sehr Gutes und Wichtiges. Und wie sieht gute Vorsorge heute im 21. Jahrhundert praktisch aus? Wir wollen uns 3 Dinge anschauen, die ihr alle kennt und die ihr vermutlich auch alle betreibt. Der erste Weg ist das Sparen. Sparen bedeutet, wir geben nicht alles Geld aus, was wir verdienen, sondern wir legen etwas zurück. Zum Beispiel, um irgendwann eine große Anschaffung zu machen oder um für unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet zu sein. Ja, das Auto geht zum Beispiel immer dann kaputt, wenn man es gerade überhaupt nicht gebrauchen kann. Es ist in unserer Zeit das Sparen in den letzten Jahren ziemlich sinnlos geworden wegen der niedrigen Zinsen. Und jetzt in den letzten Monaten sind zwar die Zinsen gestiegen, aber die Inflation noch viel mehr. Man macht also immer noch praktisch Verlust, wenn man einfach nur spart. Und das hat viele Leute dazu geführt, dass sie gesagt haben, ich möchte mein Geld in Aktien oder Aktienfonds anlegen. Das ist eine Form des Sparens. Und der Vorteil ist, dass man normalerweise mehr dabei verdient als durch Zinsen. Das Problem ist nur, es gibt ein gewisses Risiko dabei. Man kann nämlich auch viel Geld dabei verlieren. Die Frage ist, wie steht die Bibel jetzt zu Sparen und zu Geldanlage? Beides ist biblisch gesehen völlig in Ordnung. Jesus selbst erzählt Gleichnisse, wo Menschen Geld bekommen, anvertraut bekommen, um es dann sinnvoll einzusetzen und so zu vermehren. Allerdings muss man, wenn man spart oder Geld anlegt, einige Prinzipien bedenken. Erstens, dein Sparen bzw. Anlegen darf nicht auf Kosten deines Spendens bzw. Gebens gehen. Ein einfaches Prinzip ist, erst geben, dann sparen. Zweitens, beim Anlegen besteht die Gefahr, in sehr riskante Fonds oder Aktien zu investieren. Sie versprechen dann große Gewinne, aber haben eben das Risiko, dass ganz viel Geld auch ganz schnell wieder weg ist. Und hier ist Weisheit gefragt. Wir gehen natürlich ein gewisses Risiko ein, aber das muss man gut abwägen und nicht übertreiben. Ja, das Ziel, wofür ich Geld anlege, ist Vorsorge. Aber es kann ganz schnell in Gier kippen. Drittens, wenn man Geld in Aktien anlegt, dann unterstützt man damit ja Firmen. Ja, wenn ich eine Aktie kaufe von einer Firma, dann kaufe ich einen Anteil dieser Firma. Und man unterstützt die Firma damit. Und deswegen sollte man, wenn man das macht, auch gut schauen, von welchen Firmen man Aktien kauft. Ja, es wäre nicht in Gottes Sinn, wenn man jetzt Firmen unterstützt, die ganz explizit Dinge tun oder verkaufen, die Gottes Geboten widersprechen. Vorsorge ist gut und richtig, sei es durch Sparen oder durch Investments. Ein zweiter Weg, wie wir in Deutschland vorsorgen, neben Sparen oder Investments, ist, dass wir Versicherungen haben. Und manche Versicherungen in Deutschland sind Pflicht, andere sind freiwillig. Und auch hier ist Weisheit gefragt. Es spricht biblisch auch nichts gegen Versicherungen. Aber man kann es auch damit übertreiben. Die Deutschen gelten als Versicherungsweltmeister. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Jeder Deutsche hat im Schnitt 11 Versicherungen. Man kann sich in unserem Land tatsächlich gegen ungefähr alles versichern. Das ist kein Witz, man kann sich zum Beispiel gegen das Steckenbleiben im Fahrstuhl versichern. Die Versicherung kann das natürlich nicht verhindern, aber sollte dir das passieren, bezahlt dir diese Versicherung eine große Entschädigung. Oder man kann sich sogar gegen Zwillinge versichern. Bekommt man nämlich Zwillinge, dann zahlt die Versicherung das komplette Geld für das zweite Kind. Ihr merkt, da ist Weisheit gefordert. Nicht jede Versicherung ist sinnvoll. Und vor allem, da Versicherungen uns auch nicht wieder die Illusion geben, wir könnten damit wirkliche Sicherheit bekommen. Die kann uns nämlich nur Gott schenken. Versicherungen zur Vorsorge sind gut. Versicherungen, um darauf zu vertrauen und darin unsere Sicherheit zu finden, ist unbiblisch. Der dritte Weg, wie wir vorsorgen in unserer Kultur, ist die Altersvorsorge. Ja, bis vor einigen Jahrzehnten hätte man gesagt, es ist abgedeckt durch die gesetzliche Rentenversicherung. Heute, ich verrate euch kein Geheimnis, wird das in Zukunft nicht mehr ausreichen. Und von daher ist es klug, gerade für die Jüngeren unter uns, zusätzlich noch privat fürs Alter vorzusorgen. Und auch das ist ein guter biblischer Gedanke, vorzusorgen. Sparen mit oder ohne Aktienversicherung, Altersvorsorge, das sind alles Wege vorzusorgen. Und in einem, ich sag mal, weisen, gesunden Rahmen ist das alles sehr sinnvoll. Und du solltest es auch tun, wenn du es nicht sowieso schon tust. Aber natürlich ist auch klar, ein großer Teil dieser Vorsorge setzt eben voraus, dass wir mehr Geld verdienen, als wir unbedingt brauchen. Und es trifft auf uns meistens zu. Und damit werden wir in gewissem Sinn zu diesen Reichen, zu denen Paulus hier spricht. Ich will das jetzt nicht großartig ausführen, wer gilt jetzt genau als reich, aber sobald man mehr zur Verfügung hat, als man unbedingt braucht, ist man in gewissem Sinn reich. Und deswegen sollten wir uns zumindest die Prinzipien zu Herzen nehmen, die Paulus uns hier lehrt. Vers 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott. Und dabei gibt es ein Problem. Wir sorgen dann gerne vor mit unserem Geld, was gut ist, aber dann neigen wir eben dazu, uns auf die Vorsorge zu verlassen, anstatt auf Gott. Das heißt, wir ersetzen das Vorsorgen, wir setzen Gott durch das Vorsorgen. Und das Prinzip der Bibel lautet, sorge vor, aber vertraue Gott. Ja, nicht 50% Vorsorge und 50% Gott, sondern 100% Vorsorgen, nach vorne denken und gleichzeitig 100% das Vertrauen auf Gott zu setzen. Ja, es ist Gott, dem alles Geld gehört. Dem alles Geld gehört, mit dem du vorsorgst. Es ist Gott, der dir das Geld gegeben hat, mit dem du vorsorgst. Schließlich ist es Gott, der es in der Hand hat, wie viel dein Geld morgen noch wert ist, wie viel Geld du hast, ob die Versicherung vielleicht pleite geht, die Börse crasht oder was auch immer passiert. Das hast du nicht in der Hand. Je mehr Geld wir haben, desto mehr stehen wir in der Gefahr, uns auf das Geld zu verlassen. Darauf zu vertrauen, unsere Sicherheit im Geld zu suchen, nicht in Gott. Da sagt Paulus eben Stopp. Er gebietet den Reichen hier in Vers 17 ganz ausdrücklich, nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott. Paulus nennt es hier Hochmut. Du denkst, ich und mein Geld, wir haben das Leben unter Kontrolle. Und Paulus sagt, hast du nicht. Geld und Besitz ist unbeständig. Es kann dir keine Sicherheit bieten, das kann nur Gott. Im Jahr 2008 ging von den USA eine große Bankenkrise aus. Die Aktien stürzten ins Bodenlose, viele Banken, Firmen und Personen verloren Millionen, manche sogar Milliarden von Dollar. Und in den Tagen, als das losging, da spielten sich in New York dramatische Szenen ab. Ja, viele Banker sprangen aus dem, 37. Stock eines Hochhauses, nahmen eine Überdosis Tabletten oder begingen auf andere Weise Selbstmord. Gerade in diesen Wochen. Warum? Der Gott, auf den sie vertraut hatten, dem sie ihre Sicherheit anvertraut hatten, der hatte sie gerade im Stich gelassen. Kläglich im Stich gelassen. Auf Geld zu vertrauen ist falsch und dumm. Vorsorgen, aber mit dem Vertrauen auf Gott, ist gut, klug und weise. Und da stellt sich die nächste Frage. Okay, also ich soll vorsorgen mit meinem Geld, aber darf ich noch mehr tun? Darf ich mir auch mal was gönnen? Oder muss ich alles Geld, was ich nicht zum Leben brauche, entweder sparen, vorsorgen oder spenden? Und die Antwort gibt Paulus am Ende von Vers 17. Er schreibt in Vers 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, und jetzt, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Die gute Nachricht lautet, du darfst dir etwas gönnen, du darfst genießen. Natürlich immer so, dass es im Rahmen bleibt und nicht so, dass der Genuss dein Gott wird, aber dann, mein zweiter Punkt, genieße mit deinem Geld, aber vergöttere es nicht. Gott ist ein Genießer und er hat uns geschaffen, damit wir genießen. Ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 2, Vers 9, lesen wir über den Garten Eden. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Was ist der erste Grund, den wir erfahren, warum Gott Bäume gemacht hat? Damit wir sie genießen, wenn wir sie anschauen und davon essen. Von Anfang an möchte Gott, dass wir genießen. Mit den Augen, wenn wir etwas Schönes sehen. Mit dem Mund, wenn wir etwas Leckeres essen. Wir haben einen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht, schreibt Paulus hier am Ende von Vers 17. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Weil in unseren Köpfen schleicht sich doch immer wieder dieses Gottesbild ein. Gott will nicht, dass es mir gut geht. Er will, dass ich verzichte, dass ich wenig genieße, dass ich auf gar keinen Fall Spaß habe. Denn bestimmt ist Freude Spaß und Genießen Sünde. Es ist nicht so, dass wir sowas sagen würden. Und wenn uns jemand fragt, würden wir das auch verneinen. Aber prägt nicht manchmal so ein Denken unser Gottesbild? Weißt du, dieses Denken ist so falsch, das gibt's überhaupt nicht. Es ist so falsch, weil es direkt aus dem Mund des Teufels kommt. Schon im Paradies war das nämlich sein Argument. Adam und Eva, ihr dürft nicht von dem einen Baum essen. Warum? Weil Gott nicht möchte, dass ihr genießt, weil Gott euch etwas vorenthalten möchte. Nein, Gott will uns nichts vorenthalten. Gott möchte, dass wir genießen. Und eine Funktion seiner Gesetze und Gebote ist eben ein Rahmen, damit wir genießen können. Als Jesus dann auf diese Erde kam, war das erste Wunder, was er getan hat, er hat auf einer Feier die Feier am Laufen gehalten, indem er Wasser zu Wein gemacht hat. Wir haben das eben gelesen. Weißt du, eines der häufigsten Bilder für den neuen Himmel und die neue Erde in der Bibel ist eine riesige Feier. Warum? Weil wir einen genießenden Gott haben, der möchte, dass wir genießen. Und deswegen dürfen wir unseren Besitz, unser Geld auch dafür verwenden, diese Schöpfung zu genießen. Von daher ist es in Ordnung, in den Urlaub zu fahren, mal essen zu gehen, ein Hobby zu haben, was ja nur ganz selten kostenlos ist. Und natürlich ist auch hier Weisheit gefragt. Ja, wir dürfen und sollen genießen, aber das darf eben nicht auf Kosten anderer Verantwortlichkeiten gehen. Konkret bedeutet das, deine Aufgaben sind, für deine Grundbedürfnisse zu sorgen, für das Reich Gottes zu geben, vorzusorgen und eben zu genießen. Genießen hat seinen Platz, aber auf keinen Fall auf Kosten der anderen, wichtigeren Verpflichtungen. Ein Problem, was sich aus dem Genießen in unserer Kultur häufig ergibt, aus dem Überfluss, den wir auch häufig haben, das ist die Verschwendung. Wie häufig kaufen wir Dinge oder Sachen, weil wir meinen, wir bräuchten sie oder es wäre so schön, sie zu haben. Und dann liegen sie herum. Man braucht sie nicht, man genießt sie nicht und irgendwann landen sie fast unbenutzt im Müll. Schon einige Jahre her, da hat ein amerikanischer Pastor mal den Familien in seiner Gemeinde folgenden Rat gegeben. Er hat gesagt, nehmt mal eure Kinder und macht mit ihnen einen Ausflug. Und zwar auf die Mülldeponie. Und zeigt ihnen mal, wie viel fast neue Dinge in unserer Kultur einfach weggeworfen werden. Nachhaltigkeit, das ist ja in unserer Kultur heute ein großes Wort. Und ich glaube tatsächlich, dass die Ideologien, die dahinter stecken, nicht christlich sind, häufig sogar antichristlich. Aber der Gedanke an sich, Dinge nicht zu verschwenden, der ist sehr biblisch. Auch beim Genießen vorsichtig und sorgsam zu sein, eben sorgsam mit den Ressourcen umzugehen, die Gott uns geschenkt hat. Weißt du, das ist keine Idee aus dem Umweltministerium, sondern aus der Bibel. Genießen, ohne zu verschwenden. Und so ist Genießen etwas Gutes. Aber man kann eben auch da in eine falsche Richtung gehen, nicht nur durch Verschwenden. Es gibt noch etwas Schlimmeres und das ist, wenn der Genuss an sich selbst zum Götzen wird. Jakobus kritisiert einmal die Leser seines Briefes mit sehr, sehr harten Worten. In Kapitel 5, Vers 5 seines Briefes sagt er, ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Jetzt könnte man denken, Paulus und Jakobus, widersprecht ihr euch nicht gerade? Paulus ermutigt uns hier zu genießen und Jakobus sagt, sich dem Genuss hingeben, das geht gar nicht. Es gibt also offensichtlich einen Unterschied zwischen genießen und genießen. Und die entscheidende Frage, um diesen Unterschied rauszubekommen, ist Genuss mein höchstes Ziel oder ist Gott mein höchstes Ziel und ich genieße in der Beziehung zu ihm? Ist Genuss mein höchstes Ziel oder ist Gott mein höchstes Ziel und ich genieße in der Beziehung mit ihm? Ein Beispiel dazu. Meine Frau hat mir zu Weihnachten so eine Bildergalerie aus Holz geschenkt. Da sind Familienbilder von uns drin aus dem letzten Jahr. Und sie hat es gedacht für meinen Schreibtisch in meinem Büro, dass ich mir das da drüber hängen kann und mich dann immer wieder daran erfreuen kann. Als ich das an Weihnachten ausgepackt habe, habe ich mich sehr gefreut. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das ausgepackt und ich hätte dann zu ihr sowas gesagt wie: Super, echt genial. Den Gedanken hatte ich auch schon, sowas brauche ich. Gut, dass du es jetzt gemacht hast, sonst hätte ich es mir halt selber gemacht. Echt gut, vielen Dank. Keine Angst, so war es nicht. Aber wäre es so gewesen, was hätte ich dann gemacht? Ich hätte die Gabe von ihrem Geber getrennt. Ich hätte mich über die Gabe gefreut, aber hätte sozusagen suggeriert, naja, also ob ich mir das jetzt selbst gemacht hätte oder ob du das gemacht hast oder ob jemand Dritter mir das geschenkt hätte, macht keinen Unterschied. Hauptsache, ich habe die Sache. Und ich glaube, die meisten Menschen in unserem Land, die genießen Gottes Gaben genauso. Sie feiern die Gaben und ignorieren den Geber. Sie geben sich dem Genuss hin, wie Jakobus schreibt, und vergessen den Geber schlechthin. Paulus beschreibt sie einmal so, er sagt, ihr Gott ist der Bauch, ihr Sinnen ist auf das Irdische gerichtet, ihr Motto lautet, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und ehrlich gesagt, machen wir Christen es nicht manchmal genau so? Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Weihnachtsgeschenk. Steht jetzt auf meinem Schreibtisch im Büro und ich freue mich jeden Tag drüber. Und ich freue mich natürlich über das Geschenk an sich. Aber es ist für mich noch viel wertvoller, weil ich weiß, von wem ich das Geschenk bekommen habe. Ich freue mich über die Sache, über die Gabe und über die Geberin. Beziehungsweise ich freue mich über die Gabe auch wegen der Beziehung zu meiner Geberin, zu der Geberin. Und genauso sollen wir Gottes Gaben genießen. Wir sollen sie in der Beziehung zu Gott genießen. Wir sollen sozusagen die Gaben genießen, um dadurch Gott zu genießen. Gott zu genießen, sich an ihm zu erfreuen, das ist die Bestimmung von uns Menschen, bis der Westminster Katechismus in seiner ersten Frage auf den Punkt bringt. Das heißt hier am Ende von Vers 17, es ist Gott, der uns Besitz und Geld zum Genuss darreicht. Und dabei leben wir heute in einer Zeit, wo es möglich ist zu genießen, obwohl man eigentlich nicht das Geld dazu hat. Bisher haben wir ja ganz praktisch darüber nachgedacht, wie man mit dem eigenen Geld umgeht. Aber heute ist es so einfach wie noch nie, Geld auszugeben, Geld sozusagen zu genießen, was man gar nicht oder noch nicht hat. Stichwort Kredite. Und die Frage ist ja, darf bzw. soll man als Christ einen Kredit nehmen? Das ist ja die Gegenfrage sozusagen zu der Frage, soll ich sparen oder Geld anlegen? Darf ich einen Kredit nehmen? Man genießt schließlich Dinge, man kauft Dinge, die man eigentlich nicht hat. Und tatsächlich ist es so, grundsätzlich warnt die Bibel mit deutlichen Worten davor, Schulden zu machen. In Sprüche 22, Vers 7 heißt es, wer sich Geld leiht, ist der Knecht oder der Sklave des Gläubigers. Sprüche 6 lesen wir, dass wir so schnell wie möglich aus den Schulden wieder rauskommen sollen, wenn wir welche haben. Aber auf der anderen Seite gibt es in der Bibel kein absolutes Verbot, Schulden zu machen. Manchmal kann es sogar geboten sein. Das heißt, beim Thema Kredite erlaubt die Bibel es und sie warnt gleichzeitig davor. Und wenn du darüber nachdenkst, einen Kredit aufzunehmen, dann bedenke folgende Dinge. Überlege zunächst, ob es wirklich weise ist, hier Geld zu leihen. Mache nicht zu schnell Schulden. Zweitens ist es ja so, dass man bei einem Kredit eine Rate, die man zurückzahlt hat, und man geht dann davon aus, okay, nächstes Jahr, übernächstes Jahr kann ich immer noch dieselbe Rate zurückbezahlen. Weißt du, was dein Problem ist? Du weißt nicht, ob du nächstes oder übernächstes Jahr noch Geld bekommst. Du hast deine Zukunft schließlich nicht in der Hand. Gott hat sie in der Hand. Du weißt nicht, was nächstes Jahr ist. Du weißt nicht, ob dann das Geld noch reinkommt und deswegen solltest du zumindest vorsichtig sein. Und drittens, überlege, wie sich der Wert von dem entwickelt, wofür du Schulden machst. Ein Haus zum Beispiel verliert nur sehr wenig an Wert. Dann sollte man irgendwann an den Punkt kommen, dass man es nicht mehr zurückzahlen kann, dann kann man das Haus verkaufen und wenn es nicht gerade riesige Schwankungen gibt, dann kommt ungefähr wieder das Geld rein, was man als Kredit genommen hat oder noch als Kredit ausstehend hat. Das Risiko ist also recht überschaubar. Es gibt andere Dinge, wie zum Beispiel Autos, da ist es schwieriger, denn gerade Neuwagen verlieren ja leider sehr schnell sehr viel an Wert. Man macht also eventuell einen sehr großen Verlust beim Wiederverkauf. Das sind alles Prinzipien, die man bedenken soll, bevor man Schulden macht. Die Bibel sagt, Schulden machen ist in Ordnung, muss aber sehr gut überlegt sein. Grundsätzlich ist das Prinzip, dass wir das genießen sollen und dürfen, was Gott uns tatsächlich schenkt. Vorsorgen und genießen, beides im gesunden Maß, das sollen wir mit unserem Geld, unserem Besitz machen. Aber eben nicht nur das. Wir haben schon an den letzten beiden Sonntagen gesehen, das Geben ist gleichzeitig Pflicht und Chance für jeden Christen. Nicht nur sparen, vorsorgen, genießen, sondern eben auch geben. Es ist für jeden Christen Pflicht und Chance, aber besonders für die Reichen. Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Das ist mein dritter Punkt. Tue Gutes mit deinem Geld, aber verweltliche nicht. Wir sollen mit unserem Geld also Gutes tun. Wir sollen freigebig sein und wir sollen bereit sein, mit anderen zu teilen. Aber wie mache ich das ganz konkret? Bei der Frage nach dem, wie viel soll ich geben, da haben wir vor 2 Wochen gesehen, der Zehnte ist ein guter Richtwert, zumindest für den Beginn des Gebens. Aber wen soll ich eigentlich unterstützen? Wohin soll ich mein Geld geben? Da nennt die Bibel uns einerseits Menschen, die im Reich Gottes tätig sind. Missionare, theologische Lehrer, Pastoren, andere Mitarbeiter von geistlichen Werken. Andererseits nennt die Bibel Bedürftige, also Menschen, die nicht genug zum Leben haben. Okay, es gibt 2 Gruppen von Menschen, aber das sagt mir ja immer noch nicht, wie viel an wen. Und auch das Neue Testament sagt uns da keine Zahlen. Aber das Neue Testament setzt Prioritäten. Kurz gesagt, das Reich Gottes ist wichtiger als andere Dinge. Und im Reich Gottes ist deine Gemeinde wichtiger als andere Dinge. Das Reich Gottes ist wichtiger als andere Dinge und im Reich Gottes ist deine eigene Gemeinde wichtiger als andere Dinge. Erster Punkt, das Reich Gottes ist wichtiger als andere Dinge. Das bedeutet, es ist nicht verkehrt, auch andere soziale Projekte außerhalb des Reiches Gottes zu unterstützen, zum Beispiel in deinem Wohnort. Es kann zum Beispiel die Tafel sein, wenn dir das am Herzen liegt. Wenn dir das ein Anliegen ist, unterstütze das. Aber der Hauptfokus deines Gebens, also der größte Teil deines Gebens, soll für das Reich Gottes sein. Warum? Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist unsere Heimat, dort sind wir zu Hause und deswegen sollte es beim Geben unsere Priorität Nummer 1 sein. Das hat übrigens auch ganz praktische Gründe. Gesellschaftliche soziale Einrichtungen, die haben einen großen Pool von potenziellen Spendern. Ja, jeder Mensch in unserem Land kommt als Spender dafür in Frage. Im Reich Gottes gibt es zumindest in unserem Land nur sehr, sehr wenige Leute, die dafür in Frage kommen. Fokussiere also auf das, was wirklich Priorität hat. Paulus schreibt im Galaterbrief, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Menschen Gutes tun. Allen Menschen, aber dann besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also den Menschen, mit denen wir gemeinsam im Reich Gottes sind. Wenn wir jetzt den Fokus, die Priorität auf das Reich Gottes gelegt haben, dann ist der 2. Punkt, dass wir im Reich Gottes die eigene Gemeinde zur Priorität machen sollten, vor anderen Dingen. Es ist gut und richtig, wenn du zum Beispiel einige Missionare unterstützt oder andere geistliche Werke. Ja, wir haben letzte Woche gesehen, wie Paulus die Gemeinde in Korinth ermahnt, für die Gemeinde in Jerusalem zu geben, also eine andere Gemeinde. Aber als erstes solltest du deine Gemeinde im Blick haben. Denn deine Ortsgemeinde ist der Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Kurz zusammengefasst, oberste Priorität beim Geben hat deine eigene Gemeinde. Zweite Priorität, andere Menschen im Reich Gottes, die dort tätig sind. Dritte Priorität, weitere soziale Dinge in unserer Gesellschaft. Mit meinem Geld kann ich allerdings nicht nur anderen dienen, indem ich tatsächlich Geld jetzt gebe oder überweise. Wenn wir genau reinschauen in Vers 18, dann sehen wir, es gibt noch andere Wege. Sei bereit, Dinge, die du mal gekauft hast, aber nicht mehr oder nicht so oft brauchst, auch zu verleihen oder sogar zu verschenken. Sei bereit, dein Haus, deine Wohnung, die Gott dir geschenkt hat, zu öffnen, indem du Leute einlädst. Ja, stell dein Auto und deine Zeit zur Verfügung, indem du Leute mitnimmst oder abholst oder dein Auto mal verleihst. Jetzt, ich versuche es immer wieder deutlich zu machen in dieser Predigtreihe, es geht nicht nur über Geld als Euro sozusagen, es geht um all deinen Besitz. Und genau das betont Paulus hier auch in Vers 18. Sei bereit, mit anderen zu teilen. Sieh alles, was Gott dir an materiellen Dingen geschenkt hat, als Auftrag und als Chance, damit anderen zu dienen. Aber warum das alles? Der Punkt ist, den Paulus hier macht, weil dein Umgang mit Geld und Besitz Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. Sie sollen das tun, Vers 19, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Es bedeutet nicht, dass ich mir jetzt durch meinen Umgang mit Geld und Besitz das ewige Leben verdiene. Das wäre Werkegerechtigkeit und in der gesamten Bibel ist es ganz klar ausgeschlossen. Aber auf der anderen Seite ist die Bibel in diesem Punkt sehr deutlich. Wie du mit deinem Geld und deinem Besitz hier umgehst, hat große Auswirkungen auf die Ewigkeit, auf dein Leben im neuen Himmel und der neuen Erde. Du sammelst jetzt eine gute Grundlage für die Zukunft. Gott gibt dir die Gelegenheit, dein vergängliches Geld und deinen vergänglichen Besitz in eine unvergängliche Währung umzutauschen, wo weder Motten noch Rost es zerfressen. Und diese Wahrheit ist so wichtig, dass wir sie in dieser Reihe immer wieder uns angeschaut haben. Sie ist so wichtig, dass wir nächste Woche, so Gott will, diese Predigtreihe mit diesem Thema abschließen werden. Was hat dein Umgang mit Geld hier auf der Erde mit der Ewigkeit zu tun? Und dieser Punkt, in die Ewigkeit zu investieren, der ist so wichtig, weil wir Menschen es eben so oft vergessen. Viele Menschen geben Geld, was gut ist, aber ihr Hauptfokus dabei ist es, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, und es ist gut, wenn Geld und Besitz Probleme hier auf der Erde lösen kann, aber das ist nicht der Fokus der Bibel, der Hauptfokus. Denn bleiben wir mit unserem Denken hier auf der Erde, dann ist das ziemlich dünn. Vielleicht fühlt man sich selbst gut, aber man bleibt mit seinem ganzen Denken unter der Sonne. Man blendet Gott aus der Gleichung aus. Deswegen heißt der Punkt, tue Gutes mit deinem Geld, aber verweltliche nicht. Wenn Paulus hier in Vers 18 dazu auffordert, Gutes zu tun, dann beschreibt er interessanterweise nicht, was die Leute, die das Geld bekommen oder mit denen man teilt, davon alles haben. Sondern er richtet den Fokus auf die Ewigkeit, Vers 19. Kaiser Vespasian brauchte damals Geld für seine Staatskasse. Und dabei war ihm jedes Mittel recht, sogar eine Urinsteuer, ganz nach dem Motto, Geld stinkt nicht. Mehr Geld zu bekommen, das war sein einziger Fokus, unter der Sonne, hier in dieser Welt. Und einige Jahrzehnte bevor Kaiser Vespasian in Rom an die Macht kam, da hatte ein anderer König diese Erde betreten. Er sah zwar nicht aus wie einer, aber er war einer. Er war nicht nur der König über ein Land oder ein Reich, sondern er war König des Universums. Wir haben das heute schon gehört und gelesen. Er kam in diese Welt und das erste Wunder, das er tat, er machte Wasser zu Wein. Er sorgte bewusst vor mit materiellen Dingen, weil der Bräutigam bei der Vorsorge nachlässig gewesen war. Er sorgte dafür, dass die Menschen damals genießen konnten, weiter genießen konnten, und er genoss mit den Menschen. Aber während er all das tat, vorsorgen, genießen und Menschen darin dienen, verlor er nie das Wichtigere aus dem Blick. Noch bevor er das tatsächliche Wunder tat, sagte er: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Bei allem Vorsorgen und Feiern und Genießen auf der Feier behielt Jesus den Fokus auf das, was im Kern zählt. Mit der Aussage, meine Stunde ist noch nicht gekommen, bezog er sich auf seinen Tod am Kreuz. Seine Stunde, das ist der Zeitpunkt, an dem er dafür bezahlt hat. Auch dafür, dass wir mit unserem Geld und unserem Besitz oft so kurzsichtig umgehen. Seine Stunde, das ist der Zeitpunkt, an dem er uns dazu befreit hat, den richtigen Fokus bei unserem Umgang mit Geld zu bekommen. Seine Stunde, die ist aber auch für uns ein Beispiel, dass wir selbst davon lernen, mit unserem Geld vorzusorgen, zu genießen, Gutes zu tun und dabei den Geber aller Gaben, den Versorger in allen Dingen, den Genießer schlechthin von Herzen anzubeten. Amen.